Geräusch, was die Gäste von der Talmühle in Gimmelding, die Gäste von Sierra Schmidt, hören werden, wenn sie ihre Fenster aufmachen. Und ich war sozusagen instant entspannt oder bin immer instant entspannt, wenn ich diesen Bach höre. Den kenne ich nämlich schon, da stand ich mal drin und habe auch eine eigenstimmig Frau drin fotografiert. Und heute habe ich Sierra Schmidt im Interview, die die Talmühle zusammen mit ihrem Mann gekauft hat und die daraus ein Bed and Breakfast machen will und die eine große Liebe für wunderschöne Blumen hat. Und das sind so die oberflächlichen Themen, Blumen und Bed and Breakfast. Und dann ging dieses Interview aber massiv in die Tiefe. Wir sind relativ schnell eingestiegen bei ja, der Herkunft, wo Sierra herkommt, wie sie nach Deutschland kam und warum manchmal von außen der Eindruck entsteht, als hätte sie doch alles. Als wäre sie ein Lucky Girl und ihr würde alles in den Schoß fallen. Und sie sagt aber, das sagen vor allem die Menschen, die ihre Geschichte nicht kennen, die nicht wissen, wo sie herkommt, was sie durchgemacht hat und was es alles gebraucht hat, um dorthin zu kommen, wo sie heute ist. Und es geht darum, wovon sie noch träumt. Es geht ganz viel um Träume, um Sierras Träume, um die Träume für ihre Tochter mit ihrem Mann. Und ja, ich will dich jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen, denn das war ein relativ langes Interview, bei dem uns auch zwei Hunde begleitet haben. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Sierra. Auch wenn Julia heute nicht dabei ist, ist das heute eine Folge, bei der Julia ganz großen Anteil hat. Mhm. Ich würde nämlich Sierra nicht gegenüber sitzen, wenn es zwei Dinge nicht gäbe. Einmal deinen Hund nicht, der gerne wegläuft, und Julia, die hier im Gimmeldinger Wald, wo wir gerade sind, oft spazieren geht. Ja. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf. Ich freue mich.
Wir haben die beiden Hunde auch hier. Es sind nämlich jetzt zwei.
Ja.
Und die schnuppern hier ein bisschen. Vielleicht bellen sie zwischendurch oder man hört sie rumlaufen. Sie sind jedenfalls ultra niedlich. Und ich bin total froh, dass sie da sind. Und wir sind gerade in Neustadt an der Weinstraße, genauer in Gimmelding, in der Talmühle. Mhm. Ein wunderschönes Haus. Was ich schon, das ist so schön, die Hunde versuchen gerade mit aufs Sofa zu kommen. Das ist so lustig. Das ist wie bei uns zu Hause, bei mir wäre das auch so. Mhm. Also in Neustadt-Gimmelding, konzentrier dich, Sarah. In Neustadt-Gimmelding sind wir, in der Talmühle. Ein wunderschönes Haus. Wie lange bist du schon hier?
Wir sind seit Mitte September hier.
Also noch gar nicht so lange?
Ja, gar nicht lange.
Drei, vier Monate?
Ja, gar nicht lange. Also es fühlt sich länger an, weil wir so viel schon unternommen haben, aber trotzdem ist es gar nicht so lang und deswegen. Oh, Lucy versucht in deine Tasche zu greifen.
Ja, die ist zum Glück zu. Da waren mal Leckerlis drin, deswegen will sie da unbedingt rein. Was hat dich dazu gebracht? Was ist die Idee hier mit der Talmühle?
Also das war eigentlich immer mein Traum. Ja, ob man das so sagen kann. Also wir haben sehr lange überlegt, was wir so wollen. Und wir haben auch ein paar Häuser angeguckt. Und nur in den letzten Jahren nach der Geburt meiner Tochter hatte ich irgendwie das Gefühl, ich kann meine Träume echt nachgehen und meine Träume, ja, man springt direkt rein. Ich hatte so immer im Hinterkopf die Idee, dass ich so Floristik machen wollte und auch einen richtig schönen Garten. Und Bed and Breakfast hat mich auch immer irgendwie, das war für mich irgendwie eine coole Idee und ich liebe Gestaltung und so Raumgestaltung und aber ich hätte nie gedacht, dass in Deutschland man was findet, wo alles zusammenpassen könnte. Und diesen Traum habe ich fast aufgegeben, bis wir die Talmühle gefunden haben. Und das war auch in unserem Budget. Das findet man ja auch nicht immer. Und dann hat es gepasst und mein Mann hat sich auch gefreut. Was man dazu sagen kann, ich bin Amerikanerin und wir haben eine internationale Beziehung und wir gehen die Sache manchmal ein bisschen anders an. Er ist sehr deutsch und sehr, er überlegt alles ungefähr 20 Mal, bevor er irgendwas macht. Und ich bin eher die, das klappt und das wird schon. Aber er war auch begeistert davon. Das war für mich ein gutes Zeichen, dass es das richtige Haus war. Ja.
Wenn du sagst, das war schon immer dein Traum, wo hat das angefangen?
Ja, also das habe ich auch ein bisschen auf meiner Webseite schön beschrieben. Das hat sich sehr langsam entwickelt, aber das war immer in mir drin. Und bis das wirklich konkret mein Traum geworden ist, hat es gedauert. Wie gesagt, bis nach der Geburt meiner Tochter. Aber ja, also meine Oma, also beide meine Omas hatten immer so richtig schöne Blumengärten und meine Mama auch. Und ich habe auch, also Blumen verbinden mich auch mit meiner Familie, mit meiner Mutter vor allem. Ja, so Rosen, so Gartenrosen oder Flieder und solche Sachen, die Gerüche, die sind wirklich, die bringen all die Erinnerungen zurück. Und ich weiß auch, was für Freude Blumen bringen können. Und ja, also das war von ganz klein, also vom Anfang an fast. Und ich habe immer im Garten gespielt oder Streuse gemacht mit im Garten von meiner Oma und ihr gebracht zum Mittagessen, dann auf den Tisch gestellt und solche Sachen. Und auch meine Großtante hat so kleine Püppchen gemacht mit Blumen und für uns immer, wenn wir vorbeigekommen sind und solche Sachen. Also es war immer so für mich eine Freude. Und ja, die Freude wollte ich auch ein bisschen weitergeben und auch in meinem Leben für meine Kinder auch haben können.
Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Colorado aufgewachsen, in den USA. Ich bin, ich bin in Nashville geboren, in Tennessee, aber ich bin mit 2, glaube ich, oder fast 2 nach Colorado gezogen und da bin ich aufgewachsen. Und da kamen auch alle meine Geschwister.
Oh, so viel dazu. Da melden sich die Geschwister. Genau. die Vierbeiner-Geschwister. Ja, genau. Und das heißt, du bist auch eher ländlich aufgewachsen?
Also ja, bis ich 10 war, haben wir in der Stadt gewohnt, aber als ich 10 war, haben meine Eltern ein Grundstück im Wald gekauft, in der Nähe von meiner Schule. Ich bin damals sehr lange gefahren, um in die Schule zu kommen, weil meine Mutter mir eine gute, das war eine bessere Schule als da, wo wir waren, und sie hat uns dann immer hingefahren. Lucy, was machst du?
Lucy hat sich entschieden, jetzt zwischen uns zu setzen. Ich muss sagen, das ist kein kleiner Hund, aber Nein. Das kriegen wir hin.
Genau.
Und die versucht, eine gute Schule zu ermöglichen.
Ja. Wir sind dann auf 5 Acres gezogen. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. So ungefähr ungefähr 20.000 Quadratmeter Grundstück gezogen.
Das ist nicht wenig.
Nein, in den USA ist es schon wenig.
Hier nicht.
Nein, hier nicht. Und deswegen habe ich auch ein bisschen, also ich wohne in Deutschland seit 2010 und ich bin langsam daran gewöhnt, dass die Grundstücke so klein sind. Und dadurch ist ja dieses Grundstück, worauf die Talmühle steht, für mich gefühlt sehr groß. Mhm. Und das reicht uns auch.
Und vorher habt ihr ja aber in Mannheim gewohnt und da wahrscheinlich nicht so riesig, ne?
Nein, wir hatten keinen Garten in Mannheim. Wir haben nur so eine 80 Quadratmeter Wohnung und im Dachgeschoss. Und jetzt sind wir in ein großes Haus eingezogen.
Ich glaube, was du mit dem Haus noch vorhast, das können wir gleich nochmal nochmal besprechen. Wie hat es dich denn dann letztlich nach Deutschland überhaupt verschlagen?
Oh, das ist eine lange Geschichte, aber das erzähle ich auch gerne.
Jetzt hat Lucy gerade mal kurz lauter gemacht. Warte, wir müssen wieder leiser
machen. Ach, Lucy, get down. Get down. Ja, so, das ist fein. Lange Geschichte. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu erzählen. Das fängt traurig an. Meine Mutter hat Krebs bekommen oder nochmal bekommen, als ich 15 war. Und ist gestorben, als ich 16 war. Das war natürlich keine easy Zeit für mich, für meine Familie. Wir sind auch sehr arm aufgewachsen. Es hört sich vielleicht nicht so an mit 5 Acres, aber mein Papa hatte viele Schulden und das war nicht einfach, sage ich mal so. Auch mit 4 Geschwistern. Also wir alle, wir sind zu viert. Und ich bin die Älteste und auch weiblich, das heißt, man rückt ein bisschen einfacher als vielleicht erwartet in die Mutterrolle. Mit 16 ist man noch Kind und das war irgendwie, das war halt anstrengend natürlich und ich hatte schon einen Nebenjob gehabt. Damals und ich bin mit 17 dann ausgezogen, nachdem ich mit der Schule fertig war. Ja, und ich habe einen Nebenjob gehabt und Dann bin ich zur Community College gegangen in Colorado Springs. Meine Mutter wollte eigentlich, dass ich wegziehe, dass ich ein bisschen raus davon komme. Aber ich fand es auch für meine Geschwister, ich fand das, es war besser für sie, war auch besser für mich, dass ich da in der Nähe war. Genau, obwohl ich ausgezogen bin. Ich hatte aber da 4 Nebenjobs und habe versucht, diese Community College zu zahlen, weil wie gesagt, also wir hatten kein Sparnis für Universität und in den USA kostet die Uni so um die $35,000 pro Jahr damals. Jetzt ist es wahrscheinlich im Durchschnitt ein bisschen mehr und man muss halt einen Kredit dafür aufnehmen und das wollte ich nicht. Ich wollte es auf keinen Fall, das war immer so mein mein Push, dass ich wollte halt keine Schulden und ja, und ich habe aber sehr schnell, man merkt ja, das ist sehr viel auf einmal, ich habe sehr schnell einen Burnout gekriegt und das mit 18 und ich war echt overworked und sehr müde immer und habe auch versucht, da nebenbei Community College, was, wenn ich ehrlich bin, also Community College ist nicht so herausfordernd wie die normale Uni und das war für mich, weil ich war in einer sehr guten Schule, mit guten Noten auch und das war dann für mich ein bisschen zu easy und ich habe deswegen, wie es manchmal ist, man schiebt das ein bisschen auf, weil man denkt, oh, das wird easy und dann im Endeffekt hat man Stress, weil man alles auf einmal machen muss. Und ja, wie gesagt, ich hatte einfach Burnout und ich habe damals, also meine Großeltern haben uns Geschenk gemacht, immer jeweils eine Reise irgendwo hin als Geschenk, dass wir unser Highschool-Abschluss bekommen haben. Und ich bin mit meinen Großeltern nach Prag über Weihnachten 2009, 2010 geflogen. Und das war meine erste Erfahrung in Europa. Das war meine erste Europareise. Und ich bin immer noch verliebt in Prag. da hat auch mein Mann den Heiratsantrag gemacht. Ja, und wie gesagt, ja, habe mich in Europa verliebt. Bin aber dann zurückgegangen, habe versucht, noch ein Semester zu machen und schnell gemerkt, dass es gerade nicht geht. Aber ich wollte reisen, ich wusste gar nicht, was ich machen wollte. Hauptsache, was Geld verdient. Ich habe dann mit meiner Oma geredet und sie hat gesagt, naja, also warum suchst du keinen Job? Also ich weiß, du hast gerade kein Geld, um irgendwie einfach loszureisen, aber du könntest einen Job vielleicht in irgendwo anders finden und dann kannst du Geld verdienen und dort leben. Und dann habe ich ein bisschen Recherche online gemacht und diese ganze Welt von Au-pairs und Nannies entdeckt und habe mich entschieden, als Au-pair nach Europa zu gehen. Und ich wusste nicht, wo genau hin, aber ich dachte, also meine Mutter ist übrigens in Nürnberg geboren, in 1970. Damals waren meine Großeltern mit der Army hier. Und ich dachte, oh ja, Deutschland wäre cool. Ich war noch nie in Deutschland und habe einen Job in Stuttgart gefunden als Nanny. Und ja, bin dann hingezogen und das war auch ein bisschen kompliziert, weil es war eine amerikanische Frau und sie hat ihre Recherche nicht gemacht. Und ich bin dann hingezogen und sie konnte mir keinen offiziellen Visum anbieten. Weil sie Amerikanerin ist.
Blöd.
Die ist immer noch Amerikanerin. und dann musste ich schnell noch einen Job suchen und finden, um bleiben zu können, weil ich wollte ja nicht nach 3 Monaten
wieder gehen.
Zurückfliegen und so, ja, hat nicht geklappt. Nee, und ich habe einen Job als Englisch-Tutorin gefunden, was auch, also die Au-pair-Visas, man darf nur ein Jahr bleiben. Mhm. Aber als Tutorin dürfte ich jedes Jahr oder alle 6 Monate mein Visum verlängern. Und habe also so einen Minijob gehabt. Nicht so viel Geld, aber trotzdem, ich war independent und habe was für mich gemacht und neue Freunde kennengelernt. Das war ein richtig geiles Jahr, das erste Jahr in Deutschland. Aber ich konnte damals kein Deutsch und habe auch nicht versucht in dem ersten Jahr, weil ich dachte, ich fliege nach einem Jahr wieder zurück. Und gehe dann zurück zur Uni. Aber im, also so einen Monat, nachdem ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich eine Kirchengemeinde gefunden in Stuttgart. IBC heißt es. Und dort habe ich ganz viele Freunde gemacht, auch in meinem Alter und teilweise auch nur ein Jahr da. Und da habe ich auch einen Typen kennengelernt. der war damals nur ein guter Freund, aber hat mir erzählt, ja, hat mir in den ersten 5 Minuten erzählt, dass er Medizinstudent ist und dass er Feuerwehrmann ist und alles, was so eine amerikanische Frau interessiert. Wusste ich damals, dass er Interesse dran hatte. Ja. Und aber er war so, er ist dann zum guten Freund geworden. Und er hat mir dann erzählt, dass wenn man Deutsch lernt, kann man auch kostenlos studieren. Und das habe ich fast gar nicht geglaubt. Also damals konnte ich fließend Spanisch, sehr gut Spanisch, jetzt nicht mehr. Ich bin eigentlich gerade dabei, mein Spanisch wieder aufzubessern, weil ich habe das Gefühl, mein Deutsch ist gut genug jetzt. Ich kann jetzt wieder mit was anderes anfangen. Aber damals konnte ich sehr gut Spanisch und er hat gesagt, also wenn du schon so gut Spanisch kannst, kannst du bestimmt auch Deutsch lernen. Und ich habe entschieden, zu bleiben und weiterzuarbeiten und Deutsch zu lernen und zur Uni zu gehen. Genau.
Das hast du gemacht?
Das habe ich gemacht, ja. Ich bin 2013 habe ich mein Studium in Heidelberg angefangen. Übrigens, sobald ich entschieden habe, in Deutschland zu bleiben, hat dieser Freund von mir von seinen Gefühlen erzählt. Er ist jetzt mein Mann. genau.
Hat er gut gemacht,
oder? Ja, hat er gut gemacht. Das stimmt. Ja.
Wie war für dich die Entscheidung, hier zu bleiben?
Das war keine konkrete Entscheidung, hier zu bleiben. Bis ich geheiratet habe und auch danach nicht unbedingt, eigentlich mit einem Hauskauf ist es wahrscheinlich, ist die Entscheidung getroffen worden. Ein bisschen fester. Ja. aber wir dachten, also ich dachte, okay, ich gehe zur Uni, mal gucken, wie es mit der Beziehung weitergeht. Aber auch, also mein Mann hat auch eine Weile in den USA gelebt, hat Highschool dort abgeschlossen und er hätte sich auch vorstellen können, dass wir in die USA ziehen. Eigentlich war die Wahl von Trump, das war für uns dann einer der entscheidenden Faktoren. Hilfe bei der Entscheidung. Mhm. Ja, und also natürlich ist es in Deutschland nicht perfekt, aber auch für eine Familie, einer Familie zu erziehen, sind die Bedingungen besser als in den USA. Man muss nicht alles alleine machen.
Ja, du sagst jetzt, es war gar keine Entscheidung. Ich finde das total spannend, weil ich auch, ich finde das immer beängstigend, wenn man so Lebensentscheidungen trifft, wenn man sagt, ich entscheide mich jetzt, dass mein Leben so und so wird.
Genau.
Aber trotzdem, man kann ja nicht so einfach so sagen, gerade wenn man dann geheiratet und Kinder kriegt und dann auskauft, du musst dich ja auf irgendwas festlegen. Aber ich denke immer, wir legen uns halt jetzt mal fest, aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Irgendwas, also dann im schlimmsten Fall wird dieses Haus eben wieder verkauft und wenn ihr das schöner gemacht habt, noch sowieso, dann vielleicht sogar Gewinn bringen, wer weiß das so. Ja. Und aber so fühlt es sich bei dir auch an, so dieses, okay, ich entscheide mich jetzt für dieses Leben hier, aber man weiß nicht, mal gucken, was kommt, oder?
Ja, genau, man kann es ja nie wissen, wir sehen das ja in der ganzen Welt, man weiß ja nie, was unsere Klima macht, man weiß ja nie, was Krieg macht, was die Politik macht, man kann das nie wissen. Und in 20 Jahren sieht es vielleicht ganz anders aus. Mhm. Aber für jetzt, für hier und jetzt haben wir uns für dieses Haus entschieden, für Gimmeldingen entschieden und mit allem drum und dran.
Ja, ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich an dieses, also ich habe jetzt ja ein bisschen die Website auch angeguckt und kannte dieses Haus ja vorher schon und habe da nie drüber nachgedacht, weil manchmal bin ich mit Julia hier durch den Wald gelaufen und habe das immer gesehen, die Talmühle und das ist schon so ein Traumhaus, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also von außen vor allem sieht es mega schön aus.
Ne? Wenn man sagt, von außen ist das ein Traumhaus.
Von innen braucht es auch viel Arbeit. Ja, also es hätte viel schlimmer sein können, sagen wir mal so.
Also das klingt jetzt, als wäre es eine totale Bruchbude, überhaupt nicht. Ne? Es ist ein total schönes Haus, auch von innen. Ihr wohnt hier gut, ne? Und da ist halt mega viel Potenzial drin.
Ja, genau. Mhm. Das ist das Coolste.
Was ist dein Traum für das Haus?
Für das Haus? Ja, Also ich habe vorne im Haus, wenn man die Fotos von dem Haus sieht, gibt es so einen Anbau. Da habe ich gerade mein Atelier drin für meine Blumen. Und ich will das Haus auch eher bald, also nicht in 10 Jahren, sondern wahrscheinlich schon dieses Jahr oder nächstes Jahr als Bed and Breakfast anbieten. Wir haben 3 Doppelzimmer und die, ich bin gerade dabei, alles zu streichen und einzurichten und auch mit Interior-Designer-Freundinnen, also die oder Leute, die Lust drauf haben oder die sich gut damit auskennen, zu diskutieren, was am besten passt. Weil ich will es schon ein bisschen, also wie das mal betrieben worden ist, ist, also die haben das nicht vollzeitig betrieben, die ehemaligen Besitzer, und die haben, die Zimmer sind schön, aber ich will die halt ein bisschen schicker machen, so ein bisschen luxuriöser. Ja, genau, Instagrammable. Genau. Ja, ich mache das im französischen Landhausstil, weil das passt auch von außen, also das Haus sieht ja so außen so aus. Und auch ein Hauch Luxus dabei. Also wenn die Gäste kommen, will ich auch so kleine Perks, die man nicht unbedingt hätte in einem normalen Bed and Breakfast oder in einem normalen Ferienzimmer, so eine kleine Flasche Wein oder und frische Blumen und Kaffee und Tee und so. Also solche Sachen, und wo man das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt runterkommen, wirklich tief ein- und ausatmen, vielleicht das Fenster aufmachen und Bachverlauf anhören und
man genau. Muss sagen, das ist hier ja mitten im Wald.
Ja.
Also es ist wirklich draußen, ist, wie du sagst, der Mussbach läuft draußen vorbei.
Ja.
Und wirklich, also man kann rausgehen und laufen gehen.
Ja.
Also das ist wirklich wunderschön. Gerade für so eine Auszeit ist das total toll. Und deswegen finde ich auch deine, wie du das ausgestaltest, perfekt. Mhm. Ne? Weil auch wenn du sowas im Wald hast, hast du eine einfache Waldhütte oder so. Mhm. Das ist halt ein schöner Luxus extra.
Ja,
ne?
Genau. Ja, also das kommen bestimmt auch nur Leute, die, nur, sage ich so, das ist blöd. Ja, so Leute, die wandern wollen und sowas vielleicht nicht erwarten, aber so zukünftig ist mein Zielkunde, Zielkundin, so vielleicht Freunde, die kommen wollen, zusammen zu für ein Mädelswochenende oder für so ein romantisches Getaway-Weekend, so Paare. Und Freundinnen.
Ich glaube, sowas spricht sich sehr schnell rum.
Ja, das hoffe ich
und
auch.
Und vor allem, du willst ja keine 500 Zimmer voll machen, nein, sondern das ist ja klein und exklusiv.
Wir haben nur 3 Zimmer. Und so ist das auch. Also ich hoffe, Hundebellerei geht auch runter. Aber ja, also wir haben es sehr, sehr, es ist sehr leise. Wir haben nicht so viele Zimmer. Das ist halt ein ruhiges Ort. Und ich habe auch bewusst, also ich bin gerade dabei, alles ein bisschen zu diskutieren, aber bewusst gegen Fernsehen im Zimmer entschieden. Also manche sind dafür, manche sind dagegen, aber ich finde auch, so ein großes schwarzes Loch an der Wand nimmt auch von der Ruhe weg.
Ja, und, absolut.
Ich habe auch ein bisschen Unterstützung davon, also dafür bekommen. Und wir werden auch iPads anbieten, falls jemand unbedingt was Größeres haben will als Handy oder Tablet.
Das hat man ja häufig.
Ja, aber auch, also mein 72-jähriger Opa ist zu Besuch gekommen im Oktober und war 3 Wochen da und ständig an seinem iPhone oder auf seinem iPad. Also ich glaube nicht, die meisten werden sowas haben, glaube ich.
Ja, die haben es ja immer dabei.
Ja.
Und wir haben aber spannend. Aber spannend, mit welchen kleinen und doch großen Entscheidungen, die du dich auseinandersetzt.
Ja.
Beim Anfang des Studiums war das wahrscheinlich überhaupt noch keine Idee davon, oder?
Nein, also wie gesagt, ich habe Psychologie studiert in Heidelberg und ich liebe Psychologie, also das ganze Konzept und Menschen und wie wir ticken und welche Prozesse da abgehen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich muss in letzter Zeit auch sehr viel mit mir auseinandersetzen, weil therapieren ist nicht mein Traum. ich liebe es, mit Leuten zu reden, aber ich brauche auch, also ich finde auch schöne Dinge, so Schönheit und Schönheit zu gestalten, das bringt auch so viel und auch in der, also das ist auch mit meinem Traum verknüpft, ich will den Garten hier auch mega schön machen. Ich will meine eigenen Schnittblumen anbauen. Und ich habe schon 9 Rosen in die Erde bekommen im Herbst. Mal gucken, was die machen im Frühling. Und auch Tulpen und so weiter sind auch in der Erde. Mal gucken, was sie hochkommen. Aber es gibt so viel zu tun im Garten. Aber ich finde für mich auch, also ich habe auch meine Kämpfe mit Depressionen und Angststörungen und ein bisschen posttraumatische, wie sagt man?
Posttraumatische Belastungsstörung.
Belastungsstörung, genau. Das sollte ich wissen.
PTSD ist auf Englisch.
Genau, ne? Genau. PTSD, ja. Von einem Tod meiner Mutter und auch von Lebensumständen und so weiter. Und das Beste, was ich machen könnte, war einfach, also ich habe auch ein bisschen Therapie gemacht, aber ich einfach rauszugehen und in der Natur Zeit zu verbringen und absolut zur Ruhe zu kommen. Auch mit Blumen zu arbeiten, ist für mich teilweise auch eine Kunsttherapie. Und das will ich auch durch Workshops und das, also durch Workshops und durch, ja, vielleicht Leute einladen, die in der Erde arbeiten wollen oder lernen wollen, wie man Blumen anpflanzt und also solche Sachen will ich, die sind für mich auch Therapie und ich glaube, das hilft auch der Durchschnittsmensch.
Du rennst bei mir offene Türen ein. Also das in den Wald gehen mit meinem Hund und auch den eigenen, ich habe seit 2 Jahren bewirtschaftet unseren Garten mit Hochbeeten und so.
Cool.
Und das ist für mich wirklich, wie du sagst, das ist wie Therapie.
Ja.
Absolut. Auch weil du was tust, weil du was schaffen körperlich kannst, weil du deine Selbstwirksamkeit auch einfach spürst. Du weißt, dass Dinge Zeit brauchen, um zu wachsen und zu gedeihen. Das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich fühle das genauso. Also ich kann das sehr, sehr gut
verstehen.
Man sieht
das Leben im Kleinen vor, das eigene Leben. Das,
genau. Und das ist manchmal wirklich lachhaft symbolisch, was da passiert. Mhm. Ich komme mir manchmal vor, als würde ich meine eigenen Kalendersprüche leben.
Ja,
das oder? Ist eine Katastrophe.
Ja,
aber es ist so. Ja. Und ich glaube auch wirklich, dass auch wieder rauskommen. Wir sind den ganzen Tag hier mit Arbeiten beschäftigt und das dreht sich alles nur, oft ja nur digital.
Mhm.
Und dann hier die Natur zu haben und den Ausgleich. Also ich wüsste gar nicht mehr, wie ich es ohne machen könnte.
Ja, also ich muss sagen, wir hatten Anfang Dezember hatten wir 2 Wochen lang kein Internet. Mhm. Hier im Tal
haben Tal hat man auch kein Empfang, Netz, kein Handy. Mhm.
Kein Empfang und ich habe auch, meine LTE war komplett weg, weil als ich irgendwo hingegangen bin, habe ich schnell alles erledigt. Und ich fand das eigentlich ganz gut. Nach 3 Tagen denkt man, wofür brauche ich das ständig? Also, weil wenn man es nicht so oft abgelenkt, man kriegt eigentlich viel mehr hin. Und ich überlege mir, ob ich jetzt vielleicht 1 oder 2 Tage in der Woche oder vielleicht die Wochen vor Weihnachten eine Woche einfach ausstecken.
Digital Detox machst.
Ja, es war nicht mit Absicht, aber das tat trotzdem gut, fand ich. Ja, für die Arbeit war es natürlich blöd, aber fand ich ganz cool.
Aber Sierra, das klingt, als hättest du ein Leben, was sehr gut zu dir und dem passt, was du brauchst. Mit dem, was in deinem Leben vorher war, mit den Mental Health Issues, die in dir drin sind. Dein Traum ist irgendwie zu dir gekommen. Hast du das Gefühl, das ist dir passiert oder hast du da hart dran gearbeitet? Was eine Mischung daraus?
Beides. Also ich bekomme auch manchmal gesagt, oh wow, what a lucky girl you are. Aber die Leute kennen meine ganze Geschichte nicht. Und manchmal tut es das dann auch ein bisschen so, das für mich, dann trippt es mein Herz ein bisschen so, also versteht ihr nicht, wie hart ich gekämpft habe oder durch meine Depressionen gekämpft habe oder gekämpft habe, überhaupt Deutsch zu lernen. Also Deutsch ist keine einfache Sprache und durch das Studium zu kämpfen und es ist auch nicht einfach, so weit von meiner Familie wegzuwohnen. Natürlich habe ich hier was Schönes angefangen und ich freue mich mega drauf und ich fühle mich auch sehr von meiner Schwiegerfamilie gut aufgenommen und das hat aber ja, das dauert ja immer. Und aber mittlerweile verstehen wir uns sehr gut. Ja, also ich würde sagen, ich bin sehr glücklich in dem, dass ich sprachlich begabt bin, glaube ich. Also dass ich so gut Deutsch kann. Merkt keiner im Alltag, dass ich nicht Deutsch bin. Da habe ich ein großer Vorteil. Weil ich bin auch weiß. Kann man auch so sagen. Ich bin weiß, ich habe blaue Augen. ich habe es in dem Sinne ziemlich einfach. Ich bin ja auch Ausländerin.
Ja, du
ich
bist nicht als fremd gelesen trotzdem.
Genau,
ne?
Genau.
Ja.
Und ich versuche durch mein Fremdsein, aber ich bin ja, ich tauche nicht auf, also ich bin nicht auffällig im Alltag, versuche ich ein bisschen drüber zu reden mit Leuten, die das nicht so gut verstehen, wenn sie sagen, oh, die oder der oder oh, die Ausländer, bla bla bla. Mhm. Also ich sag, ich melde mich immer. Also ich sag, hey, ich bin auch Ausländerin, ich bin auch Immigrantin.
Danke. Weil, weißt du, genau das ist nämlich der Punkt. Es ist so leicht, die anonyme Gruppe an Ausländern scheiße zu finden. Und wenn man dann dich vor Augen hat und vielleicht mit dir befreundet ist und du dann sagst, hey, ich bin ein Teil von denen, dann ist es, ich glaube, Brené Brown hat gesagt, it's hard to hate up front. Mhm. Es ist so schwer, Hass auszuüben, wenn du plötzlich nicht mehr die Masse siehst, sondern das Individuum, das du vielleicht kennst, den Menschen dahinter siehst. Ne? Und du machst das sichtbar, wie schön.
Ja, aber ich weiß auch, wie einfach ich es habe. Also, weil ich bin auch christlich aufgewachsen und bin auch Christin. Also, solche Sachen, die helfen sehr, wenn ich, also in meiner Integration in Deutschland, es war trotzdem nicht einfach. Aber ich habe auch, also mein Mann hat auch einen guten Job. Also, wir konnten uns das Haus leisten und das hätte auch nicht sein müssen. Also, aber ich glaube, es hat auch Mut gebraucht, zu sagen, hey, ich gehe was anderes nach. Und manchmal frage, also es gibt ja Tage, wo man sich fragt, so, oh, bin ich jetzt richtig oder bin ich jetzt falsch? Welche Richtung soll ich gehen? Soll ich langsamer machen? Soll ich mehr geben? Das sind halt immer die Fragen, glaube ich, die so Selbstständige haben. So ein bisschen Imposter-Syndrom. Ja. Wo man denkt, ey, also ich stelle mir hier so vor, als ob ich das und das und das super, super kann. Kann ich ja auch teilweise, aber ich bin ja auch am Lernen. Also man ist ja immer am Lernen.
Es gibt immer einen, der es besser macht.
Genau. Ja. Es gibt in Deutschland habe ich auch gelernt, sehr früh, es ist sehr wichtig, dass man dafür ein Zertifikat oder dass man irgendwas hat, so wie sagt man so
ja, ein Diplom am besten alles.
Ein Diplom, so dass man die Ausbildung gemacht hat, das Studium abgeschlossen hat. Und wenn man dann was ganz anderes macht, ist es so, hä? Also, ich habe sehr viele Leute so, und hast du das studiert? Hast du das gelernt?
Bist du gelernte und studierte Frau Doktor Floristik?
Ja, aber ich glaube.
Vorher fasst du meine Blumen nicht an.
Ja, und wenn ich Nein sage, dann ist so ein Moment so, ja, okay, krass, voll mutig. Aber ich glaube, also es gibt langsam mehr und mehr von uns, vor allem in der Floristik, die das nicht studiert haben, nicht gelernt haben. Und ich glaube, da haben wir auch andere Sichtweisen. Ich will das, die traditionelle Wege nicht runterreden, aber für mich ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Thema Nachhaltigkeit. Natürlich kann man nicht alles perfekt machen, aber man kann einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Und zum Beispiel für mich, ich nutze gar keinen Steckschaum, weil Steckschaum ein Mikroplastik ist und es geht sofort ins Wasser und kann auch nicht rausfiltriert werden. Und das ist schon ein bisschen verbreiteter in englischsprachigen Ländern, aber nicht so wirklich in Deutschland und deutschsprachigen Ländern, dass es einfach gang und gäbe, dass man Steckschaum nutzt. Und ich habe es einmal genutzt, bevor ich gelernt habe, was es war, und dann nicht mehr. Und die anderen Wege sind natürlich, also Steckschaum, wenn ihr das nicht wisst, also das ist
so ein grünes Zeug,
eine grüne Steckmasse, so eine grüne Masse, und da kann man Wasser drüber geben oder man tunkt das im Wasser und so bleiben die Blumen auch, die haben da mit einer Wasserquelle und die bleiben auch da, wo die hingesteckt werden.
Es ist schon sehr praktisch.
Es ist einfacher, weil man weiß, wenn ich meine Blume da hinstecke, dann bleibt es so. Aber ich glaube, convenient, so einfach sein, ist genau das Problem. Also wir wollen ja alles easy haben, wir wollen alles einfach haben, und das führt sehr oft zu Cutting Corners, wie sagt man das auf Deutsch? So.
Abkürzung nehmen, ja. So ein bisschen. Ne? Also Cutting Corners ist so eine, eigentlich eine Kurve schneiden, ja. Eigentlich, ne? Aber ja, kürzere Wege gehen. Aber genau. Ja, das, und das ist eben deswegen, ja, also für uns ist es einfacher, aber für andere hat es Nachteile, für die Umwelt, genau. Oder für andere.
Für die Umwelt, für Leute in anderen Ländern und ja. Die unsere Kleidung machen oder.
In einem unserer allerersten Interviews hat Katrin gesagt, irgendjemand zahlt den Preis.
Immer.
Und das ist
es
immer
so. Kein Free Lunch.
No, there's no Free Lunch.
Economics 101. Ja,
that's
genau.
There's wie heißt es? No such a thing as Free Lunch. Mhm. Ja, genau.
Ja. Ja, und aber die Leute, also diejenigen, zum Beispiel, also ich rede, also die Anne von Eco Flowers, die ist eine richtig coole Frau, und auch die Mari von Nosioko, also die sind nur ein paar Bekanntinnen von mir. Wir versuchen halt so wenig wie möglich oder gar nicht Stecktraum zu nutzen und andere Wege zu finden und das auch in Deutschland zu verbreiten. Und ich freue mich mega drauf. Also ich finde es einfach mega cool. Wir haben alle Floristik nicht gelernt. Wir sind einfach leidenschaftlich dabei und ja, also natürlich dauert es länger oder man muss ein bisschen mehr zahlen dafür, weil die easy Wege sind, die sind natürlich günstiger.
Billiger vor allem.
Billiger, ja.
Und du machst vor allem Floristik auch für Veranstaltungen und Hochzeiten und sowas, habe ich gesehen, ne?
Ja, also ich habe da auch da große Träume. Gerade habe ich, also ich habe eigentlich nur im Januar in 2019 angefangen, so mich selbstständig gemacht. Es hat damit angefangen, dass ich nach der Geburt meiner Tochter was für mich gebraucht habe, und ich habe einen Kurs besucht und dachte, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um loszulegen mit meinem Traum, mit den Blumen, weil ich wollte auch, also in diesem Bed and Breakfast Traum hatte ich auch so einen Traum von ein kleines Floristikstudio und auch so vielleicht mal ein kleines Café, und eine Hochzeitslocation war auch richtig cool in unserem Garten. Und dann ist es viel schneller gegangen, als ich gedacht hätte. Ich dachte, ich fange langsam an, mache ein paar Hochzeiten, wenn meine Kinder noch klein sind. Jetzt ist meine Tochter noch nicht mal 2 und ich habe schon letztes Jahr durchgearbeitet in der Hochzeitssaison. Aber sehr schön. Ist so eine coole Arbeit. Ich liebe es. Es ist sehr körperlich. Es ist sehr anstrengend. Denkt man vielleicht nicht. Man denkt, mit schönen Blumen zu arbeiten. Aber man denkt nicht, dass man zum Großmarkt fahren muss und alle Blumen putzen muss und nochmal schneiden und Wasser tragen und. Das ist sehr viel Arbeit. Und ich freue mich, dass wir jetzt das Haus haben, weil im Sommer letzten Jahres waren wir noch in einer kleinen Wohnung. Da habe ich alle Hochzeiten da in einem Dachgeschoss, in der Dachgeschosswohnung
verbracht. Hast alles hoch und runter getragen?
Ja.
Oh Gott.
Ja, 3 Etagen.
Oh je.
Ja, ich habe viele Fotos davon, wo meine Tochter auf der Treppe sitzt und mich so süß anguckt. Und mich in so einem voll mit Blumen. Ja, und ich freue mich, dass wir jetzt nur einmal 2 Treppen, so, und sind wir da. Ich habe, glaube ich, deine Frage verloren jetzt ein bisschen.
Was du vor allem, Donny, du hast es gut beantwortet, was du alles machst mit den Blumen vor allem.
Ja, genau, stimmt. Also ich habe jetzt bei mehreren Shootings mitgemacht. Auch da habe ich große Träume. Ich würde total gerne mal in Editorial-Richtung gehen, so in Fashion und Magazin und so weiter. Das war ja auch cool. Aber da kann man auch mehr machen manchmal als für eine Hochzeit, weil die Braut will vielleicht keine riesige Installation, obwohl die Bräute, weil du eine Braut bist, da draußen und sowas haben möchtest. Solche Bräute möchte ich auf jeden Fall ansprechen, weil die sind meine Traumkundinnen, so, wo man wirklich wo sie sagen, hey.
Wollen mit Blumen gestaltet, richtig.
Ja. Und
nicht nur Centerpiece und genau, Tischdeko, sondern
nicht nur ein paar Sachen, sondern so richtig
eine richtige Blumenhochzeit.
Genau, ja, das macht am meisten Spaß. Also man hat auch was davon dran. Danach ist es richtig, man hat so, ach, wow, krass, ich habe was Cooles geschafft, was Neues gemacht, mich ein bisschen herausfordern können und genau. Ja.
Was würdest du sagen, was treibt dich an?
Gute Frage. Auf jeden Fall meine Tochter. Ja, und einfach diesen Traum von einem Leben, wie ich das mir vorgestellt habe. Und vielleicht noch besser. Und ich will auch Leute erreichen. Und ich liebe es auch, mit Leuten zu treffen und zu reden. Und also das Haus habe ich schon vom Anfang an gesagt, das ist zu groß, nur für mich zu genießen. Es ist wunderschön und ich liebe es hier, aber es ist ein riesiges Haus und ich lade ständig Freunde ein, ich lade ständig Familie ein. Ich liebe es, Atmosphäre zu gestalten, wo die Leute einfach ankommen können und ja, Kaffee trinken können oder ein bisschen Kuchen essen oder im Wald spazieren gehen oder einfach da sitzen und die Sonne genießen, also oder Blumen riechen. Also das ist halt, ich möchte das Leben für anderen vielleicht ein bisschen einfacher machen und schöner machen, auf jeden Fall. Also, weil ich finde, ja, Schönheit ist manchmal ein bisschen runtergeredet, aber das bringt so viel, so Kunst und Schönheit und schöne Musik und schöne Gerüche und schönes Essen und das bringt alles was. Und ein Leben damit ohne ist ein bisschen traurig und ja, also das würde ich gerne einfach den anderen geben und auch für mich und für meine Kinder, für meinen Mann ein schönes Leben zu gestalten. Ja, das treibt mich an.
Du hast apropos schön und schöne Musik, du hast vorhin eher im Nebensatz gesagt, als ich dir die Kopfhörer aufgesetzt habe, du bist auch Sängerin. Und ich dachte, oh, spannend.
Ja, das wissen nicht so viele in meinem jetzigen Lebensphase. Ja, ja, ich bin Sängerin. Ja, ich singe gerne. Als ich das einer Hochzeitsplanerin gesagt habe, hat sie gesagt, hey, warum machst du Floristik? Aber ja, ich singe voll gerne. Also in letzter Zeit habe ich nicht so viele Gelegenheiten, aber ich habe, es stimmt, ja, in dem zweiten Jahr, als ich in Deutschland war, habe ich also in Baden-Württemberg um die 60 Auftritte gehabt.
Was?
Ja, so ganz kleine.
Was also hast du gemacht?
Ja, ich schreibe meine eigenen Lieder und singe und spiele Gitarre. Nicht so gut, aber ich hatte damals auch einen Freund von mir, der mega gut Gitarre spielen kann, auch singen kann. Und wir haben zusammen auftreten können. Das war schön, ja. Ich liebe es. Das, also wenn der Traum realisiert werden könnte, dann würde ich vielleicht alles hinschmeißen. Nee. Aber das ist was richtig Cooles.
Ich sehe hier so Musikabende im Garten vor mir, ja. Sommerfeste.
Ja,
mit
ich oh, auch.
Ja. Oh, das sieht sehr schön aus in meinem Kopf.
Ja, wir haben da unten, also gerade ist es alles kaputt. Wir haben so viel im Garten zu tun.
Wir haben gerade Januar. Das wird jetzt im Frühling so schön hier.
Ja, ich weiß, aber es ist alles überwachsen. Seit 10 Jahren oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber seit Jahren auf jeden Fall wurde nichts im Garten gemacht. Und es muss halt sehr viel gemacht werden. Und mein Mann ist ein bisschen überfordert davon, weil er sieht das große Ganze, was alles gemacht werden muss. Und ich versuche so Schritt für Schritt zu sagen, okay, ist okay, wenn dieses Jahr noch nicht das und nächstes Jahr auch nicht das. Und, aber wir haben auch so eine Bühne da unten. Mhm. Da könnte man auch schöne Events, also das ist auch also die Idee, man muss mit der Stadt Neustadt ein bisschen austauschen, weil es ein bisschen kompliziert ist, aber die Gaststättengenehmigung gibt es schon. Also wir können vielleicht so dadurch auch Events gestalten und ich stelle mir auch so kleine Weihnachtsmärkte vor, also solche Sachen. Ich habe, ja, so viele Ideen,
die ganz in den kommenden viele Jahren. Träume. Und ja. Ich habe bei dir aber das Gefühl, wie du es gerade eben gesagt hast, du gehst es einfach Schritt für Schritt an. Mhm. Und es ist okay, was kommt. Mhm. Und da ist wieder diese Mischung aus I'm lucky, also das Glück kommt zu mir, und auf der anderen Seite machst du aber auch wahnsinnig viel, ne?
Ja. Ja, also manchmal hat das Gefühl, man macht nicht so viel, wenn man, weil ich bin ja auch Mutter von einem Kleinkind und so zweifache Hundemutter und auch mit dem großen Haus viel zu tun. Und ich versuche gerade zu gucken, wo ich delegieren kann, wo ich vielleicht da jemanden anstellen kann, statt selber machen, weil manchmal schafft man nicht alles. Und ich will auch nie wieder, das ist auch mir sehr wichtig, dass ich nie wieder zu diesem Punkt komme, wo ich Burnout kriege von meinem allerliebsten Traum, weil ich weiß, das ist mein Baby, in, also das will ich auch schützen.
Ja, dich und den Traum.
Ja, ne? Genau. Und ich will nicht in 5 Jahren hier sitzen und total überfordert sein und sagen, ich kann das nicht, weil es wirklich mein Traum ist. Und
ja, und es sind ja oft die Sachen, von denen man so begeistert ist, die einen so schnell ausbrennen dann.
Mhm. Ja. Ja, und man, das, weil man unbedingt will. Man kann nicht aufhören.
Ja.
Und es ist auch ein Nachteil von zu Hause arbeiten. Es gibt auch Vorteile, aber Nachteile von zu Hause arbeiten ist, man, die Arbeit hört nie auf.
Ja.
Das höre ich auch. Ich habe auch voll so krasse Respekt für Hausfrauen und Mütter, die zu Hause sind, weil das ist auch ein Vollzeitjob,
natürlich,
wenn man es richtig macht. Und eine gute Freundin von mir, sie ist Hausfrau und Mutter und sie macht das so gut. Sie ist meine Inspiration für alles, was Hausfrau und Gestaltung und, also nicht alles für Gestaltung, aber du verstehst, was ich meine. Ja. Die macht das so gut und ich finde es einfach cool, aber man kann sehr schnell überfordert werden, wenn man um 21 Uhr noch keinen Feierabend hat und die Wäsche muss ausgetauscht werden. Also solche Sachen.
Das müssten, glaube ich, sehr viel mehr Menschen, sehr viel mehr, ja, Menschen, egal ob Mütter oder Väter, hören, die Hausfrau oder Hausmann und Eltern sind, dass die echt Vorbilder sind.
Ja.
Und richtig viel leisten.
Ja, ja. Ich finde es heutzutage, wir sind ja auch emanzipiert und so weiter und so fort. Aber diejenigen, die auch, also die hat sich entschieden, Hausfrau zu sein, Hausfrau zu bleiben und Mutter. Und ich habe voll Respekt davor, weil das, also ich merke auch, wir haben, also meine Eltern zum Beispiel haben das so nebenbei gemacht, aber unser Haus war immer Chaos. Chaos, Chaos, Chaos. Und ich finde, das hat so viel Wert, wenn man sich darauf verlassen kann, dass wenn man nach Hause kommt als Partner, dass alles gemacht worden ist. Und vielleicht nicht hundertprozentig alles, aber dass vieles gemacht worden ist.
Dass sich vor allem jemand kümmert und die Verantwortung übernimmt dafür.
Ja.
Aber wie machst du das, dass du auf dich aufpasst, dass du nicht wieder ausbrennst?
Also durch meine Therapie habe ich auch ein paar Sachen gelernt. So, ich merke in mir, wenn ich an meinen Grenzen komme. Und dann weiß ich, ich muss ein bisschen runterschrauben oder zurückschrauben. Das ist nicht immer einfach mit Kindern, weil manchmal ist man zu müde und die werden dann krank oder keine Ahnung was. Also ich versuche, also zum Beispiel meine Tochter ist gerade in der Kita halbtags jetzt. Das war für mich keine richtig schwere Entscheidung, aber ich wollte sie eigentlich, also in Baden-Württemberg, wo wir in Mannheim gewohnt haben, bekommt man keinen Kita-Platz, bis die Kinder 3 sind und in der Pfalz mit 2. Und wir haben in Gimmeldingen schon, sie war 1 Jahr und 9 Monate, schon Platz bekommen. Und ich habe mir überlegt, soll ich jetzt oder soll ich nächstes Jahr? Und dann haben wir den Platz genommen. Das war die beste Entscheidung. Weil das für mich auch, also ich kann morgens auch ein bisschen Zeit für mich haben. Ich gehe wieder mal ins Fitnessstudio, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Und da kann ich auch Einkäufe machen ohne Kleinkind und oder zu Hause was arbeiten, ein paar Tage in der Woche ohne Unterbrechung oder mit den Hunden im Wald spazieren zu gehen, in einem Schritt, was tatsächlich die Energie
Sinn macht. Ja,
ja, genau.
Was für Erwachsene Sinn macht und nicht für Kleinkinder.
Genau.
Aber ja, ich glaube, es ist genauso wie mit deiner Freundin, die sich entschieden hat, Hausfrau und Mutter zu sein, dass du einen Weg gefunden, wie du das hier jetzt auch diese Situation so für dich bauen kannst, damit du wieder, damit du dich nicht ausbrennst und Energie zurückgeben kannst in die Familie und in deinen Traum und das, was du machst.
Ja, ja, und ich, wie gesagt, ich will das auch, also ich, anfangs, als wir das Haus gekauft haben, dachte ich, okay, ich kann schon nächstes Jahr anfangen, wir machen im Frühling auf, bla 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 bla, ich war echt begeistert. Und dann ist man drin und man sieht, wie viel Arbeit es tatsächlich ist und was für alle ganz viele Kleinigkeiten. Wir müssen die Heizung austauschen. Also das ist keine Kleinigkeit.
Nein, das ist riesig.
Und auch eine teure Kleinigkeit, in Anführungszeichen. Nee, Heizung, Elektrik muss teilweise anders gestaltet werden, weil das ein bisschen komisch ist. So in einem großen alten Haus ist manchmal, gibt es so kleine Dinge, wo man denkt, hä, wieso so?
Warum macht das so? Nein, das macht keinen Sinn.
Das macht keinen Sinn. Zum Beispiel gerade hier oben macht die Tür auf und dann ist die Schalter hinter der Tür statt hier an der anderen, auf der anderen Seite der Wand. Ist so, was? Warum? Ja, und ich sage jetzt langsamer, weil mein Mann ist Arzt auf der Intensivstation gerade. Und wir haben auch als Paar entschieden, auch bevor wir das Haus gekauft haben, dass es uns wichtig ist, dass mindestens ein Elternteil zu Hause, nicht unbedingt zu Hause ist, aber verlässlich?
Mhm, verlässlich.
Verlässlich ist, dass das, auch wenn ich hier arbeite, bin ich da. Und wenn meine Kinder krank sind, bin ich zu Hause und ich kann, bei seiner Arbeit, er hat so krasse Stunden.
Ja.
Wenn wir so, beide so arbeiten würden, wären das für Kinder nichts. Und das wollten wir nicht. Es gibt natürlich unterschiedliche Wege, aber meine Eltern haben beide gearbeitet und ja, das war manchmal ein bisschen, man hatte das Gefühl, man hat keine Zeit mit den Eltern gehabt und es ist zum Beispiel mit Elina, meine Tochter, ich gehe, es hat damit angefangen, dass sie einfach mal raus musste aus die Wohnung, als sie ganz klein war und ich bin dann alleine oder mit ihr im Tragetuch Kaffee trinken gegangen, aber als sie so ein bisschen älter geworden ist, hat es sich entwickelt, dass wir jetzt einmal pro Woche zusammen Kaffee trinken gehen und sie trinken Kaffee und sie sagt, Mama, Kaffee, und sie kriegt einen Milchschaum mit ein bisschen Zimt drüber und dann gehen wir Kaffee und Kuchen essen zusammen und das will ich auch beibehalten, also das ist mir wichtig, dass ich auch Zeit nicht am Handy, nicht am keine Ahnung, also dass ich wirklich Zeit mit ihr verbringe, wo wir einfach ein bisschen reden können und auch wo sie noch nicht so, also wo sie jetzt kann sie schon reden, aber
wo du für sie da bist.
Genau.
Ja. Das ist die perfekte Überleitung für meine letzte Frage. Wir sind nämlich schon, also sehr, wir haben schon lange gesprochen. Es fühlt sich an, als hätten wir gerade 10 Minuten erst gesprochen.
Oh wow.
Was möchtest du deiner Tochter mitgeben?
Ja, das habe ich auch lange überlegt. Ja, eine Liebe für die Erde, für unsere Welt, für andere Menschen. Ja, eine Liebe zur Natur und was man für unsere Welt machen kann, dass man nicht einfach für sich lebt, sondern für anderen. Und ja, das ist mir wichtig, dass sie merkt, okay, also auch wenn sie in einer Villa aufwächst, weil man kann schon sagen, dass es eine Villa ist, auch wenn ein Geschoss nur für Gäste ist, dass sie merkt, dass sie es gut hat und dass sie auch was davon weitergeben kann. Egal in welcher Form. Also auch, also für mich ist es auch egal, ob sie Ärztin wird oder ob sie Astronautin wird, also oder ob sie einfach, keine Ahnung, ob sie auch Floristin werden will, zum Beispiel. Für mich geht es nicht um, wie viel kann sie so auf dem Papier erreichen, sondern dass sie ihre Leidenschaft findet und damit was macht und damit erfüllt ist und auch was weitergibt, ja.
Sierra, herzlichen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Ich bin so gespannt, wie es sich das hier alles weiterentwickelt. Das wird, glaube ich, wirklich toll. Und ich freue mich sehr auf den Frühling, wenn das hier aufblüht und werde dich dann nochmal besuchen kommen.
Oh ja, du darfst gerne vorbeikommen. Ich freue mich drauf.
Das war ein neues Eigenstimmig-Interview mit Sierra Schmidt und mit mir, Sarah Schäfer. Und weil mich und meine Interviewpartnerin ein bisschen die Erkältungswelle erwischt hat, weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe, in 2 Wochen wieder da zu sein. Aber spätestens in 3 Wochen hören wir uns dann wieder. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und vielen Dank fürs Zuhören.